UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo und Servus, ganz Österreich jetzt quasi in den Ferien und ein herrliches Sommerwochenende steht bevor. Zeit also für UI24 Daily, Best of the Week. Ich bin Alex Nausner und wir haben für euch ein richtig fettes Paket fürs Wochenende geschnürt. Was war los in dieser Woche? Das gibt es jetzt bei UI24 Daily, Best of the Week. Explosionsdrama in Wien, gefolgt von dem großen Aufreger rund um Donald Trump und den FIFA-Skandal am Dienstag. Am Mittwoch brennt im Nahen Osten und in der ÖVP die Hütte. Am Donnerstag zieht Herbert Kickl vom Leder. Er kritisiert das Budget der Regierung. Und am Freitag fliegen wir mit der brutalsten Umfrage des Sommers endgültig in Richtung Wochenende. Also legen wir los. Viel Spaß bei UI24 Daily, Best of the Week.
UI24 Daily.
In einer Floridsdorfer Wohnsiedlung hat kurz nach Mitternacht eine gewaltige Gasexplosion in der Nacht auf Sonntag ein Einfamilienhaus komplett in Schutt und Asche gelegt. Die Detonation war so enorm, dass Trümmerteile weithin verstreut wurden und auch Nachbarhäuser schwer beschädigt wurden. Schnell war klar, das war kein technischer Defekt. Die Ermittler gehen von einem mutwilligen Sabotageakt aus. Unser Polizeisprecher Philipp Haslinger im Interview dazu.
Im Zuge des Einsatzes haben sich Erkenntnisse ergeben, dass hier mutmaßlich Manipulationen an Gasleitungen vorgenommen wurden in diesem Einfamilienhaus.
Ja, unfassbare Szenen also. Und die Geschichte hinter dieser Detonation wird immer dramatischer. Die Bilanz des Horrors zählt insgesamt 9 verletzte Personen. Darunter befindet sich eine 25-jährige schwangere Frau, die durch die enorme Druckwelle hebt.
UI24 Daily.
Sowie ein 45-jähriger Mann mit schweren Verletzungen. Und wer steckt dahinter? Es ist der 93-jährige Bewohner des Hauses selbst. Rettungshunde haben den betagten Senior nach intensiver Suche schwer verletzt im Keller unter den Trümmern aufgespürt. Er erlitt Verbrennungen zweiten Grades. Doch Mitleid gibt es von den Behörden keines. Gegen den Mann wurde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung die Festnahme ausgesprochen. Aktuell liegt er im Krankenhaus und wird dort vor Ort natürlich bewacht. Er liegt auf der Intensivstation. Die Polizei ist rund um die Uhr vor Ort.
Der Politaufreger.
Wir blicken nach Deutschland, wo die AfD am Wochenende ihren Bundesparteitag abgehalten hat. Das Ganze war von massiven Protesten und schweren Ausschreitungen rund um das Gelände begleitet. Trotz des Rummels und des Gegenwinds wurde Alice Weidel als Co-Chefin wiedergewählt. In ihrer Rede ging sie direkt zum Gegenangriff über und rechnete scharf mit den Demonstranten und Linksextremisten der anderen Parteien ab.
Und blicke ich auf die Verhältnisse vor unserer Tür, erinnern wir uns einmal an den Gründungskongress unserer neuen Jugendorganisation in Gießen. Das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Ich persönlich war dort. Über 50 verletzte Polizisten, Tritte, Schläge, Böller, Flaschenwürfe. Erinnert sei auch an unserem Bundesparteitag in Riesa, davor im Januar 2025. Dort wurden 30 Beamte verletzt. Dann rufe ich noch den Parteitag in Essen von nunmehr 2 Jahren in Erinnerung. Bei gewaltsamen Zusammenstößen und Störaktionen wurden mehr als 28 Polizisten verletzt, teilweise schwer. Der neu gewählte Bundesvorstand nahm trotz allem seine Arbeit unter weiterhin erschwerten Bedingungen auf. Die Regierung rief zu Protesten gegen die parlamentarische Opposition auf. Die Stimmung war und sie ist auch weiterhin vergiftet. Und das können wir heute sehen. Letztendlich, und das möchte ich hier betonen, ist es das Parteiengesetz, hier die Paragraphen 9 und 11, welches uns vorschreibt, Parteitage durchzuführen. Wir müssen per Gesetz Parteitage abhalten. Und jetzt stelle ich die Frage, wer höhlt hier den Rechtsstaat aus? Wer höhlt die Demokratie in unserem Lande aus? Ich sage, an die Konkurrenzparteien, die diese Hass und Hetze mit anfeuern, und an die Chaoten da draußen vor der Tür: Ihr werdet uns nicht kleinkriegen, ganz im Gegenteil. Wir werden immer stärker und größer.
UI24 Daily. Der Aufreger des Tages.
Es ist ein Thema, das die Sportwelt bewegt. Es geht um den größten Skandal der WM-Geschichte. Was ist passiert? Der US-Starspieler Ferion Balogun steht im 16. Finale völlig zurecht oder sieht die rote Karte nach einem brutalen Foul. Normalerweise bedeutet das im nächsten Spiel nicht dabei. Doch dann kommt es zum großen Tabubruch. Marvin Bergauer mit den Details.
Es ist wohl einer der größten Skandale der Weltmeisterschaftsgeschichte. Der US-amerikanische Starspieler Ferion Balogun hatte eine rote Karte im Spiel gegen Bosnien gesehen und das im 16. Finale der Weltmeisterschaft. Dem ist ein grobes Foulspiel zuvorgegangen, es war also eine berechtigte rote Karte. Das FIFA-Regulativ sieht nun vor, dass ein Spiel Sperre mindestens aussteht. Und genau das hätte es auch gegeben, hätte nicht US-Präsident Donald Trump den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino angerufen. Zumindest geht man inzwischen davon aus, von offizieller Seite bestätigt ist es noch immer nicht. Es gibt aber mehrere Vertraute und Insider, die diese Geschichte bereits bestätigt hatten. Und genau deshalb ist nun auch der Aufschrei und die Empörung riesig. Unter anderem auch innerhalb des ÖFB, denn der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll, der meinte dazu, dass es ein äußerst bedenkliches Erscheinungsbild ist. Und vor allem müssen nun die FIFA-Gremien und Entscheidungsprozesse nicht nur hinterfragt, sondern durchleuchtet werden. Transparenz könnte hier das Zauberwort sein. Es gibt aber noch deutlichere Worte, unter anderem auch von Jürgen Klopp, dem womöglichen deutschen neuen Bundestrainer. Der sagte dazu, dass da zwei Leute entschieden haben, die keine Ahnung von Fußball haben und jetzt müsse man alles in Frage stellen. Der ehemalige FIFA-Präsident Josef Blatter, der schrieb dazu etwas auf X, und zwar, dass politische Interessen da keinen Einfluss haben dürften, schrieb er sinngemäß. Außerdem sagte auch die Sportstaatssekretärin in Österreich, Michaela Schmidt von der SPÖ, dazu, dass es ein unglaublicher Tabubruch sei. Es sei schon ziemlich schwierig und absurd, dass überhaupt versucht werde, sich einzumischen, und dass es auch erfolgreich sei, ist eben dieser große Tabubruch.
Da stellt sich also der mächtigste Mann der Welt hin und erklärt uns allen Ernstes, er kenne sich mit Fußball aus, weil er mal ein guter Athlet war. Hört euch bitte diese irren Aussagen an. Sie fragen mich wegen der ganzen Fußballgeschichte? Ja, das habe ich. Ich habe mit Gianni gesprochen, der hohes Ansehen genießt und die erfolgreichste Weltmeisterschaft der Geschichte organisiert hat. Angeblich 4-mal erfolgreicher als jede zuvor.
So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete and
ich habe die Szene gesehen, ich liebe Sport, war selbst ein guter Athlet und verstehe sehr viel von Sport, wirklich sehr viel. Das war kein Foul, das war nicht einmal ein Vergehen, das waren zwei Spieler, die mit voller Geschwindigkeit gelaufen sind und zusammengestoßen sind. Man kann seinen Fuß nicht gezielt auf den Fuß eines anderen setzen, wenn beide mit diesem Tempo unterwegs sind. Das waren zwei großartige Athleten, die sich ineinander verhackt haben. Der Schiedsrichter ist übrigens etwas fragwürdig, wenn man sich seine Vergangenheit ansieht. Ich möchte das eigentlich nicht sagen, weil ich keine Kontroversen auslösen will. Aber seine Vergangenheit ist sehr fragwürdig. Falls Sie möchten, kann ich Ihnen dazu Informationen geben. Er hat eine Entscheidung getroffen, die niemand nachvollziehen konnte. Selbst die andere Seite sagte, da hatten wir Glück. Interessant ist auch, dass man die Szene offenbar nicht in Zeitlupe beurteilen darf. Das wusste ich vorher nicht. In Zeitlupe wirkt jede Viertelsekunde anders. Dann sieht man vielleicht eine Hand am Hals oder irgendeine Berührung. In normaler Geschwindigkeit sieht man dagegen einfach zwei Spieler, die zusammengestoßen sind. Genau das ist passiert. Sie haben sich lediglich ineinander verhakt. Er hat nichts falsch gemacht. Er ist unser bester Spieler oder zumindest einer unserer besten und ein enorm wichtiger Spieler. Trotzdem bekam er die rote Karte. Ich wusste zunächst gar nicht, was das bedeutet. Erst später erfuhr ich, dass er dadurch im nächsten Spiel gesperrt ist, mindestens im nächsten Spiel. Da habe ich gesagt, das ist eine gewaltige Strafe. Selbst bei jedem anderen Spieler wäre das unfair gewesen. Aber wenn ausgerechnet dein bester Spieler nicht spielen darf, ist das besonders ungerecht. Es ist eine Sache, jemanden während eines Spiels zu bestrafen. Aber ihn auch noch für ein Spiel zu sperren, das noch gar nicht stattgefunden hat, das ist nicht fair. Deshalb habe ich FIFA um eine Überprüfung gebeten. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der hohes Ansehen genießt. Sein Ansehen ist inzwischen sogar noch deutlich gestiegen. Er hat die Weltmeisterschaft in dieses Land gebracht. Ich war derjenige, der das möglich gemacht hat.
Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started, but you know, he really pushed it in this country. I'm the one that got them to do it. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a...
Ich habe lediglich um eine Überprüfung gebeten, weil ich nicht glaube, dass es ein Foul war. Ich kenne mich damit aus. Für mich waren das zwei großartige Athleten, die zusammengestoßen sind und sich ineinander verhakt haben. Das war kein Schlag ins Gesicht oder etwas Vergleichbares. Es wäre schrecklich gewesen, wenn einer der besten Spieler des Teams nicht hätte spielen dürfen. Das hätte einen großen Schatten auf dieses Turnier geworfen. Ich habe lediglich meine Meinung dazu gesagt. Ich habe niemandem vorgeschrieben, was er tun soll. Das kann ich auch gar nicht. Ich glaube ohnehin nicht, dass Gianni die Entscheidung getroffen hat. Das war wohl ein Komitee. Und dieses Komitee hat die richtige Entscheidung getroffen. Erstens war es kein Foul. Zweitens wollen die Zuschauer die besten Spieler sehen. Stellen Sie sich vor, man würde Messi aus dem Spiel nehmen, weil er mit jemandem zusammengestoßen ist. Oder Ronaldo oder Harry Kane. Man kann nicht sagen, Harry, du hast jemanden etwas härter getroffen, deshalb darfst du im nächsten Spiel nicht antreten. Also ohne Frage, es ist eine absolute Farce und macht die FIFA zu einer reinen Marionettenshow der Machtpolitik.
Crime des Tages.
Wir kommen zu einem düsteren Thema direkt aus der Bundeshauptstadt. In Wien ging in den vergangenen Monaten ein Prozess über die Bühne, der uns tief in die Abgründe der Menschheit blicken lässt. Es geht um Folter, geschlechtliche Nötigung und schwerste Misshandlungen in syrischen Gefängnissen. Jetzt ist ein Urteil gefallen. 8 Jahre Haft. Marvin Bergauer.
Die Vorwürfe, die wiegen schwer. Es geht um Folter, geschlechtliche Nötigung und schwere Körperverletzung. All das wurde also in den vergangenen Monaten behandelt. Nun glaubte man den Opfern der beiden und sie wurden zu je 8 Jahren Haft verurteilt. In den Jahren 2011 bis 2013 haben sie in syrischen Gefängnissen gearbeitet und sollten dort insgesamt 21 Zivilisten gefoltert haben. Die Opfer selbst, die waren teilweise auch vor Gericht, sie berichteten über schwere Misshandlungen. Und eben jenen Opfern wurde also nun vom Schöffensenat Glaube geschenkt. Man sprach nämlich von staatlich organisierter, systematischer Folter. Der erste Angeklagte, der befindet sich bereits seit dem Jahr 2024 in U-Haft. Der zweite Angeklagte, der war aber auf freiem Fuß. Nun sind die beiden also allumfassend schuldig gesprochen worden. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, da die beiden sich noch Bedenkzeit erbeten hatten.
Top-Story des Tages.
Ein 93-jähriger Mann soll dort mutwillig die Gasleitung seines Einfamilienhauses manipuliert und das Gebäude komplett in die Luft gesprengt haben. Ein Bild der Verwüstung, das sich Judith Lindemann bietet.
Der Köln-Benz-Weg im 21. Wiener Gemeindebezirk, der steht unter Schock. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wir wissen inzwischen, dass es ca. 0.30 Uhr war, ist dieses Haus hier hinter mir explodiert. Anders kann man es nicht sagen. Es hat eine massive Explosion gegeben. Das Haus ist komplett zerstört. Wie durch ein Wunder konnte der 93-jährige Bewohner dieses Hauses gerettet werden. Er ist ziemlich schnell von Suchhunden der Feuerwehr und Polizei lokalisiert worden und konnte dann aus den Trümmern befreit werden. Er liegt aktuell im Spital. Er schwebt in Lebensgefahr. Er hat schwere Verletzungen davon getragen. Es heißt Verbrennung zweiten Grades. Inzwischen wissen wir aber auch, dass scheinbar diese Explosion absichtlich herbeigeführt wurde. Er soll die Gasleitung des Hauses manipuliert haben, die Explosion herbeigeführt haben. Und die Polizei hat ihn quasi noch im Spital festgenommen. Er ist ja noch auf der Intensivstation. Seine Tür, seine Zimmertür wird aber polizeilich bewacht. Und es lautet auf Verdacht der vorsätzlichen Gemeingefährdung. Warum Gemeingefährdung? Wir bewegen uns ein bisschen weiter. Diese Explosion war so massiv, dass sie zahlreiche Anrainerhäuser beschädigt hat. Ganz besonders betroffen ist der direkte Anrainer. Und in diesem Haus wohnt eine 25-jährige hochschwangere Frau, die auch ins Spital gebracht werden musste. Sie ist inzwischen retour wieder zu Hause. Wir konnten auch mit ihr sprechen. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Sie möchte nicht vor die Kamera. Sie steht unter Schock, so hat sie mir mitgeteilt. Ansonsten geht es ihr und dem Baby aber verhältnismäßig gut. Sie hat noch einige Verbände am Körper, ist aber selbstverständlich nach diesem Vorfall unter Schock, ebenso wie ihr Partner. Wir bewegen uns weiter. Dieses Wohngebiet ist relativ schmal. Wir werden gleich sehen, die Straße ist relativ schmal, sodass das Haus gegenüber auch massiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wenn man sich die Fassade anschaut, dann sieht es aus, als hätten dort Bombensplitter oder Ähnliches eingeschlagen. Wir können auch mal sehen, was hier alles im Haus und am Vorgarten gelandet ist. Hier wird fleißig zusammengeräumt. Da sind natürlich auch professionelle Firmen am Werk. Aber man kann auch sagen, dass die Anrainer wirklich tapfer sind. Wir haben schon Anrainer beobachtet, die hier Glasscherben zusammenkehren und dafür sorgen, dass alles halbwegs wieder seinen normalen Verlauf nimmt. Was weiß man über das mutmaßliche Motiv des 93-Jährigen, die Gasleitung zu manipulieren und das Haus ja in die Luft zu sprengen? Es heißt, es gibt eine zivilrechtliche Auseinandersetzung um das Haus. Es heißt, von Anrainern, so haben wir gehört, der 93-Jährige hätte ins Heim gesollt. Es gäbe eine Klage anhängig um das Haus und dann hat das Unglück seinen Lauf genommen. Wir bewegen uns noch einmal zurück zum Haus. Es ist eine Gasexplosion gewesen in einem Einfamilienhaus im 21. Wiener Gemeindebezirk und man muss von mehr als Glück sprechen, dass hier niemand zu Tode gekommen ist. Insgesamt gab es 6 Verletzte zusätzlich zu dem alten Herrn, die behandelt werden mussten, davon 4 leicht Verletzte und 2 mussten ins Spital, darunter die 25-jährige Hochschwangere, der es aber inzwischen Gott sei Dank wieder besser geht. Wir konnten mit mehreren Anrainern sprechen, sie möchten leider nicht vor die Kamera. Wir können aber mitteilen, was sie erzählt haben. Eine Anrainerin berichtet, sie hätte mehrere Explosionen gehört. Erst hätte sie gedacht, das wären vielleicht so große China-Kracher gewesen. Und dann gab es zum Schluss eine Explosion, die wäre so laut gewesen, hat sie gesagt. Das ist jetzt ein Zitat, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Eine andere Anrainerin berichtet, sie hätte zuerst gedacht, es geht ums Donauinsel-Festival, das ja am Wochenende stattgefunden hat, vielleicht da mit Feuerwerk und Böllern. Dann hat sie aber realisiert, das kann nicht das gewesen sein, das muss etwas Ernsteres gewesen sein und war ebenso geschockt. Insgesamt kann man sagen, es schauen immer wieder Personen hier an der Unglücksstelle vorbei. Ihnen steht der Schock ins Gesicht geschrieben, aber das Positive ist, es ist niemand verstorben und die Aufräumarbeiten, die schweißen zusammen. Man versucht hier wieder möglichst normal weiterzumachen.
Ja, was für ein Glück im Unglück, dass bei dieser gewaltigen Detonation niemand ums Leben gekommen ist.
Top Story des Tages.
In der vergangenen Nacht haben die USA massive Luftangriffe auf den Iran geflogen und der ohnehin wackelige Waffenstillstand in der Region ist damit komplett in Schutt und Asche gelegt. Was ist da genau passiert? Das US-Militärkommando CENTCOM hat eine Reihe von heftigen Schlägen gegen rund 80 Ziele im Iran bestätigt. Getroffen wurden Luftabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen und mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden, vor allem in den südiranischen Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas. Und die Amerikaner sagen ganz klar, das ist die Quittung für die jüngsten iranischen Aggressionen. Erst kurz zuvor waren in der strategisch extrem wichtigen Straße von Hormuz 3 internationale Handelsschiffe von iranischen Geschossen getroffen worden. Für die USA ein klarer, nicht zu tolerierender Bruch der Waffenruhe. Doch der Iran hat sofort zurückgeschlagen. Aus Teheran kam nicht nur die offene Drohung mit einer vernichtenden Reaktion. Das Mullah-Regime hat heute früh umgehend Vergeltungsangriffe gestartet und gezielt US-Militärstützpunkte in der Region ins Visier genommen. In den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain haben am Morgen die Luftschutzsirenen geheult. Die dortigen US-Basen wurden massiv mit Raketen und Drohnen attackiert. Während die Luftabwehrsysteme der Golfstaaten im Dauereinsatz waren, um die Angriffe abzufangen, wurden die Einwohner aufgefordert, sofort die nächsten Schutzräume aufzusuchen. Die politischen und wirtschaftlichen Folgen spüren wir ab sofort alle. US-Präsident Trump hat die erst vor 2 Wochen gelockerten Sanktionen auf iranisches Öl sofort wieder scharf gestellt. Die Reaktion der Märkte kam prompt. Der Ölpreis ist heute Morgen auf einen Schlag um 6% nach oben geschossen. Wenn ihr also demnächst an die Zapfsäule fahrt, werdet ihr diese Nacht direkt in den Geldbörsen spüren. Die Angst vor einer völlig unkontrollierbaren Kettenreaktion in der Region ist riesig.
Der Politaufreger.
Rote Karte in der ÖVP. Generalsekretär Nico Machetti schmeißt überraschend hin. Wir müssen jetzt über einen gewaltigen Knalleffekt in der heimischen Politik sprechen. Denn in der ÖVP, da brennt die Hütte. Völlig überraschend hat Generalsekretär Nico Machetti am Dienstagabend seinen Rücktritt mit Ende Juli bekannt gegeben. Nach nur knapp 1,5 Jahren im Amt zieht der 36-jährige Wiener jetzt die Reißleine. Offiziell heißt es aus der Volkspartei, dass Machetti sich ein zweites Standbein abseits der Berufspolitik aufbauen möchte. Er selbst beschreibt seinen Führungsstil im Nachhinein als untypisch und meint, ihm liege die feine Klinge einfach mehr als der Bihänder. Sein Nationalratsmandat und die Rolle als Bildungssprecher will er zwar behalten, den Posten als Mediensprecher gibt er aber sofort ab. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker hat sich brav für den vollen Einsatz in einer herausfordernden Zeit voller Umbrüche bedankt.
Doch hinter den Kulissen pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Marchetti ist innerparteilich zuletzt massiv unter Druck geraten. Die Umfragewerte der Kanzlerpartei sind im Keller und für heftige Kritik in den eigenen Reihen sorgte vor allem sein öffentlicher Vorstoß im ORF-Spitzenbrucker, wo er sich vorab für Clemens Pick stark gemacht hatte. Wer ihm nachfolgt, ist offiziell noch offen. Als absoluter Topfavorit gilt in Insiderkreisen aber bereits Markus Gstöttner. Ein erfahrener Mann aus dem Hintergrund, der schon unter Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg und Karl Nehammer als stellvertretender Kabinettschef die Fäden gezogen hat. Und während die ÖVP also mitten im nächsten personellen Umbruch steckt, kommen ungewohnt versöhnliche Töne von den Koalitionspartnern. Sowohl die SPÖ als auch die Neos bedanken sich umgehend für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit in der Dreierkoalition.
Der Aufreger des Tages.
Wir schauen jetzt noch nach Frankreich, wo uns ein absoluter politischer Paukenschlag erreicht hat. Rechtspopulistin Marine Le Pen zieht voll auf Risiko und lässt sich nicht stoppen. Trotz einer hammerharten Verurteilung durch ein Pariser Berufungsgericht am Dienstagnachmittag zu einem Jahr Haft mit elektronischer Fußfessel wegen der Veruntreuung von Europäischen Unionsgeldern stellt sie am Abend live im Fernsehen unmissverständlich klar, ich trete ganz fix bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr an. Sie zieht vor das höchste französische Gericht, hebelt die Strafe damit vorerst aus und geht ohne Fußfessel in den Wahlkampf. Wie unsere Insiderin Isabel Daniel diesen Frontalangriff auf die Justiz einschätzt, hört ihr jetzt.
Es ist einerseits reduziert worden, das ist richtig. Also sie könnte prinzipiell zur Präsidentschaftswahl antreten.
Und das sind ja bald die nächsten. Ne?
Allerdings mit Fußfessel.
Oh je.
Weil es ist quasi 15 Monate Haft, also sie muss jetzt nicht in eine Gefängniszelle, aber und quasi mit Fußfessel der Rest. Und sie hatte an sich vor diesem Urteil ausgeschlossen, mit Fußfessel anzutreten. Also das wird spannend. Ich habe nur kurz die Bilder in Frankreich verfolgt, wo du gemerkt hast, sie hat das mit stoischer Miene hingenommen. Es ist ja jetzt wirklich kürzlich passiert. Mhm. Wir müssen jetzt einmal abwarten, was sie konkret dazu sagen wird. Sie könnte theoretisch, aber wie gesagt, unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, weil du musst ja einen Wahlkampf quer durchs Land und in Frankreich bedeutet quer durchs Land auch über Seegebiete, weil ja natürlich französisches Gebiet auch Überseeinseln
sind. Das ist schwer vorstellbar.
Das stelle ich mir mit Fußfessel originell vor, das ist das eine. Das andere ist, dass das Urteil reduziert wurde, wundert mich persönlich nicht, weil das andere Urteil war schon sehr, sehr scharf, allerdings für österreichische Verhältnisse. Mhm. Weil natürlich, es geht halt schon um Veruntreuung von extrem viel öffentlichem Geld. Und an sich hat Frankreich durchaus eine Tradition. Man darf nicht vergessen, auch der ehemalige Präsident Frankreichs, Nicolas Sarkozy, ist ja Träger einer Fußfessel. Also dort werden die Leute schon ziemlich rasch und konsequenter vielleicht verurteilt, als wir es gewohnt sind.
Der Politaufreger.
Wir kommen nach Österreich. Und da holt FPÖ-Chef Herbert Kickl im Parlament die ganz dicke Keule raus. Das neue Doppelbudget der Regierung ist für ihn kein Sparprogramm, sondern schlichtweg politischer Selbstmord. Seine Wutrede im Original.
Diejenigen, die Leistung bringen, jeden Tag, im Beruf, in der Familie, die Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Und für die haben die Systemparteien auch eine ganz besondere Botschaft. Auch Sie, Herr Schetti, Ihnen richten sie nämlich aus, liebe Leute, für euch gibt es keine Motivation, für euch gibt es keinen Anreiz und eine Belohnung, die gibt es für euch schon gar nicht, weil wir als Systemparteien, wir haben euch eine ganz, ganz andere Rolle zugedacht. Ihr seid in unserem Modell die Dummen vom Dienst, man könnte auch sagen die Trotteln der Nation, die Backesel, denen man immer mehr aufbürdet und immer mehr auflastet und von denen ihr euch dann auch noch erwartet, dass sie euch beim nächsten Mal wählen. Und das alles wird jetzt offenbar. Das alles zeigt sich heute in einer besonders verdichteten Art und Weise, wenn Sie das zweite Mal ein Doppelbudget vorlegen, das ich ja nur als Harakiri-Budget für Österreich bezeichnen kann. Harakiri, das ist der passende Ausdruck, weil Sie nämlich die Österreicher hemmungslos aussackeln. Die Pensionisten, die Familien, die Leistungsträger, da rede ich immer von Arbeitnehmern und Unternehmern, weil Sie die Geringverdiener aussackeln, weil Sie sich an den Kranken vergreifen. Sie allesamt degradieren. Addieren Sie zu Bankomaten dieser Bundesregierung. Aber für die Völkerwanderer, da ändert sich gar nichts. Für die bleibt Österreich ein All-Inclusive-Club, der alle Stückchen spült. So viel zum Thema Gerechtigkeit. Ich kann nur sagen, genieren Sie sich.
Der Aufreger des Tages.
Und damit zum Aufreger des Tages. Für gewaltigen Wirbel sorgt heute ein Hammerurteil aus Salzburg. Ein Hotel in Bongau hat zwei muslimischen Frauen das Schwimmen in Burkini verboten. Wegen angeblicher Hygiene und österreichischen Gepflogenheiten. Das Landesverwaltungsgericht hat das jetzt eiskalt vom Tisch gewischt.
Ein Burkini-Verbot in einem Hotelpool im Bongau in Salzburg hat nun rechtliche Konsequenzen. Das Salzburger Landesverwaltungsgericht wertet den Vorfall nun als Diskriminierung aufgrund der Religion. Aber blicken wir gemeinsam zu den Details. Die Geschäftsführerin eines Hotels in Pongau hat zwei muslimische Frauen aus Oberösterreich aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses diskriminiert, befindet das Gericht in seinem Urteil. Eine Beschwerde der Hotelleitung wurde als unbegründet abgewiesen. Der Vorfall hatte sich bereits im vergangenen Herbst ereignet. Die beiden Musliminnen zeigten die Hotelgeschäftsführung nach dem Vorfall an. Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann in Pongau erließ im Februar eine Strafe. Dagegen wehrten sich die Hotelbetreiber mit dem Argument, das Verbot sei aus hygienischen Gründen und Bedenken erfolgt. Das Landesverwaltungsgericht bestätigte nun jedoch die Strafe. Zuvor hatte es eine emotionale Diskussion an der Rezeption und am Telefon gegeben. Die Geschäftsführung betonte dabei, dass Burkinis im Haus von anderen Gästen eben nicht gerne gesehen seien und Hygienegründe dagegen sprechen. Zudem müsse man sich an österreichische Gepflogenheiten halten. Mit einem Burkini könne man vielleicht in Saudi-Arabien schwimmen gehen, aber eben nicht in Österreich, heißt es weiter. Die Situation endete damals mit einem von der Hotelleitung bezahlten Hotelwechsel der Frauen. Das Gericht wischte aber nun die Einwände der Hotelleitung vom Tisch. Die Richter erkannten neben einer mittelbaren auch eine unmittelbare Diskriminierung. Die Äußerungen der Hotelbetreiber hätten klar gezeigt, dass bestimmte Personen wegen ihrer religiösen Schwimmbekleidung im Pool unerwünscht waren. Zu der bestehenden Geldstrafe der Bezirkshauptmannschaft von 100 € muss die Geschäftsführerin nun weitere 20 € für die Verfahrenskosten zahlen.
Österreich Story.
Jetzt wird es richtig ungemütlich für die Genossen. Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern rechnet im Interview gnadenlos mit der aktuellen Wirtschaftspolitik und dem Zustand seiner eigenen Partei und Andreas Babler ab.
Ja, ich denke, wir haben gerade in dieser Phase, die jetzt in den letzten 3 Jahren dominiert hat, mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, steigende Energiepreise, Inflation in der Folge, was ja alles andere als überraschend war, uns entschieden, eine Politik fortzusetzen, die eher versucht, Strukturprobleme in Watte zu packen und mit Geld zu lösen. Und mehr Geld in ein System, wo die Inflation schon galoppiert, bedeutet mehr Inflation. Das ist auch wahrscheinlich für niemand überraschend gekommen. So, und jetzt haben wir die Auswirkungen. Und Inflation ist natürlich einer der ungerechtesten wirtschaftspolitischen Entwicklungen, weil es eine Massenenteignung eigentlich ist, vom kleinsten Einkommen natürlich aufwärts beginnend. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Daraus müsste man die Ableitungen ziehen, was wir wahrscheinlich sehr sparsam im Moment nur tun.
Und Kern legt erst so richtig los. Beim Blick auf die aktuellen Umfragen sieht er für die SPÖ schwarz und warnt vor dem totalen Absturz, wenn man so weitermacht wie bisher.
Das muss man jetzt schon deutlich sagen, die FPÖ liegt irgendwo bei 35+. Da gibt es schon immer mehr, die sagen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so bleibt, können sie über 40%. Die ÖVP schrammt an der 20%-Marke und die SPÖ ist in Wirklichkeit schon relativ deutlich drunter. Kann man sowas noch drehen?
Naja, also mit more of the same, mit weitermachen, wird sich das vielleicht nicht leicht ausgehen. Aber dieses Gramsci-Zitat, das ich vorhin zitiert habe, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, geht ja weiter und das ist die Zeit der Monster. Und das ist das, was wir erleben, dass wir politische Rücksichtslosigkeit als Rezept plötzlich identifizieren, das am Ende ja nicht im Interesse der Wähler ist, die glauben, dass man das unterstützen muss. Aber wir leben in einem freien Land, jeder kann jegliche Form der Meinung haben. Und das wird nur mit Leadership gehen und nicht mit, indem man so tut und fraternisiert und sagt, wir sind eh alle ganz lieb und nett, weil es ist ja auch ein Grundmissverständnis. Die Leute wollen ja keine Politiker, die genauso sind wie sie.
Bleibt die Gretchenfrage. Muss die SPÖ ihre Blockadehaltung gegenüber Herbert Kickl aufgeben? Da zieht Christian Kern eine ganz klare, unmissverständlich rote Linie.
Das ist wirklich ein Riesendilemma und wir haben versucht, Gespräche zu führen, inhaltliche Anknüpfungspunkte zu finden, die vielleicht sowas wie gemeinsam Gemeinsamkeiten konstituieren.
Richtig ausmacht, ja auch. Begeisterung in der ganzen Stadt, die Leute stellen.
Leute, mit denen man nicht reden kann oder die Deppen sind unterwegs, das wäre ja wirklich ein Unsinn, wenn man das glaubt.
Wenn sie lauter Deppen, wären sie nicht,
dann wären sie nicht dort oben. So. Also das muss man schon sehen, nur in der Substanz sind das zwei völlig unterschiedliche politische Konzeptionen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass das nicht in einer Regierungszusammenarbeit im Sinne einer Koalition auf Bundesebene vereinbar ist.
Ui, der Politaufreger.
Es ist Freitagmorgen, ganz Österreich, die Schüler auch im Westen freuen sich auf die Ferienzeit und viele Politiker dürften auch froh sein, wenn sie jetzt 75 Tage in die Pause gehen. Denn es ist Zeit für die brutalste Umfrage der Woche. Werner Beutelmeier von der Paula-Sarsfeld-Gesellschaft hat die neuesten Daten mitgebracht. Und für die SPÖ und Andreas Babler ist es eine absolute Kernschmelze. Da ist nichts mehr mit sozialdemokratischer Großpartei. Die steuern im freien Fall direkt auf die Einstelligkeit zu. Hört euch das an. Im Gespräch Werner Beutelmeier mit Wolfgang Fellner.
Und es hat ja vor 3, 4, 5 Monaten Scherzbolde gegeben, die gesagt haben, die Partei wird bald bei 15% sein. Also da ist jetzt von Scherz keine Rede mehr, das ist bittere Realität. Die SPÖ steuert jetzt auf 15% und wenn es so weitergeht, möglicherweise sogar auf die Einstelligkeit zu. Ich nehme an, einige SPÖ-Funktionäre sind jetzt dem Selbstmord nahe und FPÖ-Funktionäre trinken jetzt ein Glas auf ihren Herbie.
Das ist gewaltig und stabil und das zeichnet sich von Woche zu Woche immer wieder als Faktum ab. Und dann gibt es eine Koalition der Verlierer. Die hatten noch bei der letzten Nationalratswahl zusammen gut 56% Wähleranteil, also eine schöne abgesicherte Mehrheit. Wenn man jetzt diese Werte aufaddiert, dann kommen wir auf magere 43%, also minus 13,4%, wenn man schön ausrechnet, ist das Verlustpotenzial. Das ist enorm. Und wenn man das vom Verlust her interpretiert, dann muss man sagen, ja, die SPÖ hat scheußliche Werte mit 16%, aber noch stärker sind die Verluste im Vergleich zur letzten Nationalratswahl bei der ÖVP. Minus 7,2% verliert die ÖVP, minus 5% verliert die SPÖ. Naja, die Neos als kleinste Partei in der Koalition, die schaffen einen kleineren Verlust, minus 1. Also aber insgesamt ein Desaster, minus 13% Verlust nach einem Jahr sogenannter erfolgreicher Regierungsarbeit.
Ja, und dann schauen wir auf die Rohdaten, weil das sind ja die wahren Werte, die sind nicht hochgerechnet. Das sind ganz aktuell von dieser Woche 1000 Österreicher befragt, ganz direkt, wen würden sie wählen, wenn Sonntag Nationalratswahl wäre. Und da sind nur die ausgewiesen, die hundertprozentig sagen, diese Partei wähle ich. Und da sind das 36% für die FPÖ, also fast gleich viel wie in der Hochrechnung. Dazu kommen wir gleich. Dann 12% für die ÖVP, Katastrophenwert, muss man sagen. Das sind noch einmal volle 7% weniger als in der Hochrechnung. Dann 12% für die SPÖ nur, ihr Tiefstwert bis jetzt, minus 1% zur Vorwoche. Und die Neos, wie gesagt, stabilisieren sich leicht, haben sogar plus 2% zur Vorwoche, sind jetzt mit 7% wieder über der 4%-Grenze deutlich. So, Herr Professor, reden wir zuerst einmal über ÖVP und SPÖ. Das sind ja Katastrophenwerte, wenn ich mir das bitte anschaue.
Also diese Werte erschüttern. Es bleibt von sogenannten Systemparteien, Großparteien, staatstragenden Parteien hier an Wähleranteil nichts mehr übrig. Also gerade noch zweistellig. 12%, also nur 12 Personen von 100 Befragte bekennen sich in der Umfrage zur ÖVP beziehungsweise zur SPÖ. Aber insgesamt sehr, sehr ärmliche Werte. Und wenn man jetzt alle drei aufaddiert, dann wird es brutal. 31% ist derzeit in der Rohstichprobe die Ausprägung der Regierungsparteien, die Summe, demgegenüber steht eine FPÖ, die zwar diese Woche ein leichtes Minus verbucht, mit 36%. Also hier hat die FPÖ alle drei Regierungsparteien bereits überrundet.
Dann aber, und das ist jetzt zu sehen, das totale Debakel bei den Pensionisten. Nach der jüngsten Lazarsfeld-Umfrage würden nur noch 7% der Pensionisten, der über 60-Jährigen, SPÖ wählen. Und jetzt stürzt die bei den Pensionisten auf 7% ab, damit hat sie die Wahl ohnehin schon verloren. Und jetzt verliert sie in den letzten Wochen zunehmend ihre letzte Bastion, ihre letzte starke Zielgruppe, nämlich die Frauen. Auch die werden immer schwächer. Die Frauen lagen ja bei der SPÖ immer deutlich über den Männern, deutlich über dem Schnitt. Und jetzt sind die Frauen zum ersten Mal unter den Schnitt gefallen. Und das ist natürlich auch dramatisch.
Ja, Kernschmelze in der SPÖ, wenn man die Segmente anschaut, denn die traditionellen berechenbaren Stammwähler, das sind nicht die Jungen. Das ist zahlenmäßig natürlich das Segment der Best Agers. Das klingt besser als Pensionisten oder über 50 oder über 60-Jährige. Und in diesem Segment haben sie gewaltig verloren. Das sieht man auch bei der ÖVP, bei den Unternehmern, bei den Selbstständigen. Das sind oder im ländlichen Bereich. Beide Parteien verlieren im Kern wesentliche Wählergruppen, die sich neu orientieren, die ihrer Stimmung, ihrer schlechten Stimmung nachgeben und sagen, nein, ich bin sauer, ich wähle diesmal FPÖ.
Und wer sich gedacht hatte, es geht nicht mehr, jetzt kommt es noch dicker für die rot-schwarzen Ex-Großparteien. Wenn wir in die Bundesländer schauen, wird einem regelrecht schwindlig. Die Blauen überrollen Österreich komplett und knacken jetzt sogar die absolute SPÖ-Heimfestung Wien.
Wir fragen hier natürlich eine Nationalratswahl ab und nicht die Landtagswahl mit den dazugehörigen Persönlichkeiten, Landeshauptleute, Bürgermeister. Aber diese Daten sind mindestens so dramatisch wie die Sonntagsfrage. Denn wenn man diese Sonntagsfrage sich jetzt nach Bundesländern anschaut, was man eigentlich nicht darf, aber hier und da muss man heute ein bisschen frech sein, Herr Professor. Wenn ich mir das also nach Bundesländern anschaue, dann sehe ich dramatische Veränderungen. Erstmals seitdem ich diese Umfrage beobachte, überholt die FPÖ in der Sonntagsfrage in Wien die SPÖ. Erstmals ja. Ist die FPÖ in Wien klare Nummer 1 vor der SPÖ. Da ist natürlich die Babler-SPÖ gefragt und nicht die Ludwig-SPÖ, aber das verwischt sich natürlich. Da müssen jetzt also alle Alarmglocken bei der Wiener SPÖ im Rathaus und vor allem bei Michael Ludwig schrillen. Aber noch mehr Alarmglocken müssen bei der ÖVP schrillen. Man fragt sich ja, warum ist diese Partei so nervös in letzter Zeit? Warum tauscht sie den Generalsekretär aus? Warum kommen da dauernd immer mehr Wortmeldungen aus den Bundesländern, vor allem aus Niederösterreich und aus Oberösterreich, aber auch vom frechen Herrn Mattle aus Tirol? Das sind die drei Bundesländer, die als nächstes wählen. Und wenn man sich anschaut, dann wird einem ja ganz schwindelig. Denn die FPÖ überholt die ÖVP in Niederösterreich aber sowas von brutal. Das ist kein kleiner Abstand mehr, das ist ein Erdrutsch, der sich da in Niederösterreich abspielt. Dort ist bei einer Nationalratswahl die FPÖ jetzt, egal, ich will keine Daten nennen, weil sie nicht repräsentativ genug sind, aber die sind sowas von klar Nummer 1, da gibt es überhaupt keine Diskussion mehr. Das heißt, die FPÖ räumt die Mikl-Leitner-ÖVP in Niederösterreich komplett ab. Ein bisschen knapper, aber auch relativ eindeutig ist es in Oberösterreich. Dort ist die FPÖ mittlerweile auch bei einer Nationalratswahl stärker als die ÖVP und ist Nummer 1. Und nur in Tirol sind die noch Kopf an Kopf, muss man sagen. Da kann der Mattle noch halbwegs mit den Tiroler FPÖ-Stimmen mithalten. Aber auch hier ist die FPÖ dabei, die ÖVP zu überholen.
Society.
Es ist eine Nachricht, die Musikfans weltweit erschüttert. Pop-Ikone Bonnie Tyler ist tot. Ihre Reibeisenstimme war absolut einzigartig. Unser Musikinsider Thomas Zeidler hat sie oft persönlich getroffen und blickt für uns zurück auf das Leben eines Weltstars ohne Allüren.
Das ist schon ein großer Verlust. Ich meine, man hat schon ein bisschen damit rechnen können, weil dieses ganze Krankheitsdrama sich ja so lange gezogen hat. Aber man hat die ja irgendwie für unsterblich gehalten. Mhm. Es war seit den 70er Jahren da, diese eine von ganz wenigen Künstlerinnen, mir fällt sonst eigentlich nur die Tina Turner ein, die so viele Generationen geprägt hat und natürlich eine Stimme, die halt so außergewöhnlich war. Ich habe mit ihr mehrere Interviews gemacht und auch, wann wir am Telefon gesprochen haben. Du hast von der ersten Sekunde an gemerkt, du sprichst mit Bonnie Tyler, also wo es ja oft so die Gerüchte gibt, dass möglicherweise bei anderen Künstlern andere Leute Interviews machen. Bei Bonnie Tyler ging das nicht, weil diese Stimme war so einzigartig. It's a heartache.
Vom Donauinselfest bis hin zu ihren Welthits. Bonnie Tyler blieb trotz ihres gigantischen Erfolges immer völlig am Boden.
In den 90er Jahren auf der Donauinsel, da hat sie am Donauinselfest gespielt. Ich war vorher bei einem Konzert in dieser lustigen Geschichte, so einer Backstage-Geschichte. Ich war vorher bei einem Konzert in Norwegen. Da habe ich eine Backstage-Geschichte damals noch für den Rainbow Express fotografiert. Und das Aufmacherfoto hat ihr so gut gefallen. Das hat sie dann bei mir bestellt und das soll laut ihrem Mann noch immer bei ihnen im Haus in der Algarve hängen. Also hat sie da quasi auch ein Stück von mir bei sich hängen oder ich ein Stück bei ihr in ihrem Herzen. Ja. Man hätte ja nie angesehen oder angemerkt, dass das ein Megastar ist. Sie war immer, immer freundlich, immer, also jetzt auch abseits von Interviews, sie hat ja jedes Selfie gemacht, jedes Autogramm geschrieben. Sie war wirklich ein Star zum Angreifen und das hat man auch gesehen, dass sie das lebt und dass ihr das gefällt. Ja. Und halt dann auch, klar, du hast in den 70er Jahren, hast du mal die ersten großen Hits mit Itza Hardik, dann war die 80er, die glorreichen 80er mit Total Eclipse of the Heart, ist ja nach wie vor eine der besten Nummern, aber sie hat es dann auch geschafft in den 90er Jahren. Auch mit Hilfe von Dieter Bohlen, ja, die sich auch ein bisschen zerstritten haben, aber ich glaube, das liegt auch ganz einfach daran, dass der Dieter Bohlen ein sehr, sehr schwieriger Kumpane ist, was jetzt Aufnahmen geht, hat sie mit Peter Blue plötzlich wieder, war sie bei uns auch Nummer 1 in den Charts. Und auch jetzt, sie war ja nach wie vor auf Tour, sie hat letzten Sommer erst in Österreich gespielt, wollte jetzt heuer wieder spielen. Und das war jetzt nicht so, dass du sagst, das ist irgendwie eine Nostalgie, jemand, der die glorreiche Vergangenheit abcashen will. Sie war immer ein Punkt der Zeit, was viele Leute vergessen. Einer der größten Hits aller Zeiten, The Best von Tina Turner, hat zuerst sie aufgenommen. Ja.
Und sie hat freiwillig auf einen der größten Hits aller Zeiten verzichtet.
Tina Turner hat das dann noch zu einem größeren Hit gemacht, aber auch weil Bonnie Tyler, dann, das hat sie mir in einem Interview gesagt, sie hat quasi den Rückzieher gemacht, sie hätte das forcieren können, dass sie das quasi ein halbes Jahr vorher, aber sie hat ganz einfach gesagt, gegen Tina Turner habe ich keine Chance und die Nummer ist auch für sie geschrieben. Genauso wie das Total Eclipse of the Heart sollte eigentlich Meatloaf singen, nur das hat sie die Bonnie Tyler geschrieben, so war das damals. Man hat sich quasi gegenseitig ein bisschen die Songs weggenommen, aber sie hat das halt wirklich zu einem Hit gemacht, der alle Zeiten überleben.
Was für eine unglaubliche Künstlerin. Bonnie Tyler hinterlässt eine riesige Lücke in der Musikwelt.
OE24 Daily.